Kompetenz, Exzellenz, durch Führung überzeugen. Der Podcast für alle, die im Unternehmen mehr als Durchschnitt wollen. Sie sind Unternehmerin, Sie sind Geschäftsführer, Sie sind Abteilungsleiterin, Sie sind ein Mitarbeiter, der im Unternehmen etwas bewegen will. Dann hoffe ich, dass ich Sie mit meinen Gedanken inspirieren kann, wie hervorragende Führung zur Spitzenleistung Ihrer Organisation im Wettbewerb führt. Ganz herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge unseres Gespräches zum Thema gesundes Stressmanagement mit Susanne Sparrhage. In der ersten Folge hatten wir darüber gesprochen, wie eigentlich Stress entsteht, was Stressoren sind und warum Menschen die sehr unterschiedlich bewerten. Da hatten wir unter anderem das Stressmodell von Richard Lazarus angeschaut. Wir haben dann angeschaut, dass es innere Stressfaktoren, äußere Stressfaktoren gibt und wie wir auf Stress reagieren, eben kurzfristig unsere Abwehrbereitschaft hochzufahren, aber wenn wir da nicht mehr runterkommen, dass wir dann in Erschöpfungszustand kommen können, auch mit dem Modell von Sheyey. Heute wollen wir darüber sprechen, wie wir denn mit Stress umgehen können. Herzlich willkommen, Frau Sparrhage.
Vielen Dank, Herr Kugelmann.
Richard Lazarus spricht ja vom Coping, also wie ich mit Stress umgehe. Wir hatten das in der ersten Folge schon mehrmals etwas angeschnitten, aber generell schlägt er zwei grundsätzliche Strategien vor, wie ich mit Stress umgehe. Was sind diese zwei grundsätzlichen Strategien, die man da anwenden kann?
Also wir haben einmal die Möglichkeit, den Stress anders zu bewerten. Also sprich, das auch von unserem kognitiven, emotionalen Empfinden her anders anzuschauen. Oder wir haben die Möglichkeit, aus dem Problem oder aus der Situation rauszugehen. Die zwei Möglichkeiten haben wir nach dem Stressmodell von Richard Lazarus.
Jetzt bin ich ja schon nicht mehr eine ganz junge Führungskraft, aber was ich als junge Führungskraft für mich oft Stress war, wenn irgendein Vorgesetzter oder eine Kundin irgendwas von mir haben wollte. Ich wollte das perfekt liefern und habe gemerkt, mir fehlen die Ressourcen zeitlicher Art oder von der Information, das wirklich gut zu machen. Und dann habe ich gemerkt, ich konnte es dann nicht liefern, es ist einfach nichts passiert. Weil halt manche Vorgesetzten einfach irgendwas einfordern, wo gar nicht so wirklich wichtig ist. Ich habe gemerkt, dass es mir einfach hilft, mir zu überlegen, was sind denn die Auswirkungen, wenn ich das nicht tue. Und ich glaube, gerade wenn ich als junge Führungskraft auch mich auch beweisen möchte, was ja zunächst mal nichts Schlimmes ist, ist ja toll, wenn man Leistung bringen möchte, aber diese Einschätzung, wie bedrohlich ist denn die Situation überhaupt, das wäre ja so ein Beispiel, wo ich an der Situation eigentlich nichts geändert habe. Ich habe sie nur für mich anders bewertet.
Genau. Und da hilft es natürlich stark, sich auch förderliche Gedanken zu machen. Also wenn wir uns anschauen, wie können wir Stressprävention betreiben oder dann eben auch Stressbewältigung betreiben, da ist die Gedankenwelt spielt einen ganz großen Anteil. Und in solchen Situationen, wie Sie sie gerade beschrieben haben, helfen so ganz, ich sage jetzt mal banale Dinge, wie zum Beispiel, werde ich mich in 3 Jahren über diese Situation heute noch ärgern? Oder weiß ich sie vielleicht gar nicht mehr? Oder auch, hat mir mal eine Bekannte gesagt, wer mich ärgert, bestimme ich immer noch selbst. Also sprich, ich habe es in der Hand, ob ich mich jetzt in dieser Situation stressen lasse oder auch nicht. Und förderliche Gedanken nennen wir eben die Gedanken, die uns helfen, mit dieser Situation besser umzugehen. Und das ist ein, ich sage jetzt mal, erster guter Weg, auch sich zu überlegen, was passiert, wenn ich jetzt diesen Termin nicht wahrnehmen kann, wenn ich dieses Paper nicht zum vereinbarten Zeitpunkt abliefern kann. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und meistens malen wir uns ja viel dramatischere Ergebnisse aus, als das, was dann tatsächlich passiert, wenn wir in dieser Situation das, was uns so auferlegt worden ist von außen, nicht abliefern oder nicht in der Zeit abliefern oder, wie wir meinen, nicht in der Qualität abliefern.
Wenn man nochmal an unseren Säbelzahntiger kommt, der ist ja wirklich gefährlich. Da ist es vielleicht unklug, die Situation anders zu bewerten, weil die Situation wirklich gefährlich ist. Also da braucht man eine Lösung. Aber häufig ist es halt kein Säbelzahntiger. Und manchmal neigen natürlich irgendwas für höherrangige Führungskräfte, sich selber als Säbelzahntiger darzustellen. Man empfindet so. Aber ein anderer Blick hilft da wirklich was anderes. Oder Sie haben angesprochen, wenn man einen Termin nicht wahrnehmen kann, wenn es einfach nicht mehr geht. Ich sage dann manchmal, ja, was wollen jetzt Lieferantentermin? Was will der Lieferant tun? Schickt er dann die Polizei und lässt einen abholen? Genau. Also nicht, dass man jetzt keine Termintreue hat und dass man nicht Respekt, das ist ja Frage, ist Respekt, Termine einzuhalten. Aber wenn es wirklich nicht geht, dann kann man ja wirklich sagen, was passiert eigentlich? Und das hilft, denke ich, schon den Blick manchmal zu verändern. Und das ist was, also ich argumentiere nicht gerne über Erfahrung, aber da hilft mir schon die Erfahrung, manches einfach einzusortieren. Und vielleicht kann man als Führungskraft auch diese Erfahrung an jüngere Menschen weitergeben, auch mit diesem Bild, das sie gezeichnet haben. Denkst du in 5 Jahren überhaupt noch an den Vorgang?
Mhm. Und es ist auch so, wenn wir den Säbelzahntiger nochmal bemühen, das sind ja lebensbedrohliche Situationen gewesen. Da musste ja unser Körper Adrenalin ausschießen, damit wir überleben. Heute hilft es manchmal tatsächlich, wie Sie es auch in der Folge 1 gesagt haben, sich einen Schritt rauszunehmen und zu sagen, was ist das Schlimmste, was hier passieren kann? Und dadurch auch wieder so ein Gleichgewicht in meinem Denken zu ermöglichen.
Im Gegenzug heißt es aber, wenn es ein echtes Problem gibt, also ich muss am Wochenende liefern und die Hauptproduktionsmaschine hat einen Getriebeschaden, steht alles. Wenn ich jetzt komme, ja, aber das ist ja nicht so schlimm und du kannst ja nichts dafür, hilft ja dann gar nichts. Also wenn ich dann diese Beruhigungspillen verteile, hilft gar nichts. In dem Moment muss ich vielleicht der ruhende Pol sein und sagen, können wir das Getriebe von der anderen Maschine nehmen? Können wir beim Hersteller anrufen? Also dort dann helfen, wie sieht einfach die Problemlösung aus?
Ja, und manchmal sind wir als Führungskräfte auch viel zu anspruchsvoll an uns selber. Wir dürfen durchaus auch andere Menschen fragen, wie siehst du das? Was ist deine Idee? Hast du noch irgendwelche Lösungsvorschläge? Das heißt, auch da haben wir ja schon drüber gesprochen, auch noch andere Ressourcen mitzunehmen. Und das macht unseren eigenen Stress weniger, weil wir uns eben nicht mehr so alleine fühlen. Und auch früher war es ja so, wir haben die Entscheidungen im Zweifelsfall in der Sippe getroffen. Ja, irgendeiner musste dann zur gegnerischen Sippe, sag ich jetzt mal, gehen und das ausverhandeln. Aber wir sind soziale Wesen und es tut uns gut, auch als Führungskraft uns da mit Ressourcen zu unterstützen und die müssen nicht immer in uns selber liegen.
Ich denke, dass dann auch in so einer Situation, wo einfach ein konkretes Problem da ist, wo einfach diesen Stress erzeugt, ja, da kann auch der Herzschlag hochgehen, also die Symptome kommen und das ist völlig in Ordnung. Also da muss man sagen, ja, so ist es jetzt. Und dann gibt es einfach viele Methodiken, wo man wirklich, wie man Problemlösung machen kann. Und Stressabbau heißt dann nicht, diese klassischen Dinge irgendwie zu diskutieren, sondern in dem Moment heißt es einfach, methodisch schauen, wie man das Problem gelöst bekommt. Welche Ressourcen kann ich nutzen? Gibt es diese berühmte Out-of-the-Box-Lösung? Weil wenn jetzt jemand Stress hat, heißt es ja, dass er für das Problem nicht die notwendigen Ressourcen hat, die Lösung nicht sieht. Und wenn man dann in diese, vielleicht entsteht Wut, vielleicht entsteht Ungehaltenheit, was auch immer, aus der Situation heraus, dass der oder diejenige die Lösung nicht findet. Und dann darf man sich ja dann nicht darauf einlassen, sondern dann muss man den Schritt rausmachen und sagen, jetzt geht es einfach darum, Lösungen zu finden, die derjenige, der gerade im Stress ist, ja definitiv nicht hat.
Und der sie vielleicht auch nicht sehen kann, weil seine Stressreaktion seine kognitiven Fähigkeiten momentan beeinträchtigt.
Wir hatten das letzte Mal schon die Gallup-Studie zitiert, nach der sind ja 42% der Mitarbeitenden empfinden sich als gestresst. Das heißt, wenn ich als Führungskraft sage, bei mir im Unternehmen gibt es keinen Stress, dann habe ich entweder eine sehr besondere Situation oder nichts nötige Verständnis. Interessant ist aber, wo Gallup sagt, woher diese Stressfaktoren auch dann kommen. Was sind so diese Hauptstressfaktoren nach dieser Gallup-Untersuchung?
Interessanterweise sind es eben weniger die externen Faktoren, also zum Beispiel der Arbeitsort, was sich ja auch bei vielen geändert hat, Remote, Homeoffice, Workation, wie auch immer man das nennen will, sondern es sind tatsächlich, ich nenne das die zwischenmenschlichen Beziehungen. Es ist die emotionale Bindung ans Unternehmen und es ist das, wie ich Führung erlebe. Und auch das ist ja für jeden individuell unterschiedlich. Und jetzt wird es interessant. Die Gallup-Studie sagt, wenn ich es als Unternehmen schaffe, eine positive Unternehmenskultur und eine gute Art der Führung zu etablieren, dann steigt die emotionale Bindung der Mitarbeitenden an mein Unternehmen. Und zwar signifikant. Und momentan fühlen sich in Deutschland nur 16% der Mitarbeitenden emotional an ihr Unternehmen gebunden. Was wiederum heißt, 84% sagen, mei, es ist mir eigentlich egal, ob ich hier arbeite oder woanders. Und das wiederum muss uns als Führungskräfte und als Unternehmenslenker, da müssen sämtliche Alarmglocken klingen, weil die Mitarbeitenden, die wir haben, die müssen wir gut behandeln, um die müssen wir uns kümmern, weil der Arbeitsmarkt ist so eng, wie er ist. Das heißt, statt dass ich sage es jetzt mal ganz salopp, viel Geld für große Anzeigen, große Plakate, große Werbung nach außen investiere, kann es sinnvoll sein, tatsächlich drauf zu gucken, wie kann ich eine gute Unternehmenskultur, eine gute Führungskultur etablieren? Wie kann ich auch das Thema mentale Gesundheit stärker in mein BGM integrieren? Und das sind Themen, die können wir als Führungskraft eigentlich mit vollem Herzen unterstützen, weil wir wollen ja auch als Mensch wahrgenommen werden. Wir wollen ja auch, dass unser Chef, unsere Chefin sieht, wenn wir am Anschlag sind. Und darum geht es im Grunde genommen. Stress kommt ja dann, wenn wir nicht mehr in der Lage sind, aus diesem hohen Aktivierungszustand runterzukommen und in die Balance zu kommen. Und das wird auch mit dem Arbeitskräftemangel, den wir haben, nicht besser werden in absehbarer Zeit, sondern es werden die Menschen, die wir haben, wahrscheinlich mehr stemmen müssen. Und umso wichtiger ist es für uns, dass wir schauen, dass die einfach nicht nur körperlich gesund bleiben, sondern eben auch geistig, mental, seelisch sich ausgleichen können.
Das ist natürlich jetzt schon ein sehr hoher Anspruch und letztlich könnte ich ja sagen, dass ein Teil, warum ich diesen Podcast mache, ist, was können wir tun, um Mitarbeiterbindung zu erzeugen, Firmenkultur und das ist nun mal diese Botschaft, die natürlich das Thema durchaus sehr anspruchsvoll macht, dass ich eigentlich, wenn ich Stress oder dass die Mitarbeitenden gut mit Stress umgehen können, dass ich jetzt nicht schauen muss, dass Kunden nicht mehr anrufen am Freitagmittag, sondern dass ich diese Unternehmenskultur und die Führungskräfte entsprechend aufbauen kann, dass ich diese Kultur zeuge. Und ich muss schon auch sagen, unabhängig von der Studie, die natürlich einen sehr großen Querschnitt darstellt, weil Gallup natürlich sehr große Studien macht, wenn man einfach mal schaut in seinem Umfeld, wenn man mit Mitarbeitern, also gar nicht den eigenen, spricht und die erzählen, dann ist man immer relativ schnell auf den Punkt, dass der richtige Stress dann durch die Reaktion der Führungskraft entstanden ist.
Mhm. Ja, und das wiederum gibt uns als Führungskräfte ein wunderbares, ich sage jetzt mal, Mittel, zu gucken, wie können wir für unsere Mitarbeitenden ein gutes Arbeitsumfeld gestalten. Und das fängt bei uns selber an. Wenn wir selber, da hatten wir in unserem allerersten Podcast drüber gesprochen, wenn wir selber uns gut führen als Führungskräfte, das bedeutet, wenn wir selber wissen, wann bin ich gut leistungsfähig, wenn wir selber ein gutes Zeitmanagement haben, wenn wir selber gut ausbalanciert sind, dann haben wir auch ein ganz anderes Miteinander mit unseren Teams.
Also da wäre ja wirklich die Empfehlung an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, einfach mal vielleicht beide Folgen nochmal anzuhören und zu überlegen, wo bin ich im Stress und hilft es mir vielleicht mal ein Stresstraining wo wahrzunehmen oder ich kenne die Mittel, aber setze nicht richtig ein und nehme mir mal wieder Zeit. Aber der erste Schritt, um den Mitarbeitenden bei der Stressbewältigung zu helfen, ist ja mein eigener Umgang mit Stress. Und es ist zwar durchaus eine anspruchsvolle Diskussion, aber das ist keine Zauberei. Da kann man wirklich, wirklich was tun und es gibt einfach Mittel, ja, selber zu erkennen, was stresst mich. Kann ich einen Stressfaktor einfach wegnehmen? Also eine Temperatur im Büro einstellen, die für mich okay ist. Vielleicht geht das. Triviales Beispiel. Mhm. Kann ich Stressfaktoren wegnehmen? Kann ich meinen Blickwinkel ändern? Kann ich mir Ressourcen beschaffen und mir kommt später noch drauf, gibt ja auch noch andere Themen, um Stress auch abzubauen. Also bei sich selber anfangen als Führungskraft, unbedingt Empfehlung, weil das glaube ich einfach die Falle, die man reintritt, dass wir Stress immer mehr gewohnt sind. Darum sind wir vielleicht auch irgendwann Führungskraft geworden, weil wir die Arbeit angezogen haben und jetzt meinen wir müssen den Stress von unseren Mitarbeitenden abhalten, aber wir müssen ja damit umgehen, weil wir sind ja Führungskraft. Aber unsere Niere, die irgendwas für Hormone austauscht, ist halt dieselbe, ob Führungskraft oder nicht.
Ja, und was auch dazu kommt, ist, dass wir ja in unserem Empfinden von Stress nicht von uns selber ausgehen können. Das heißt, da sind wir wieder bei dem Thema, was mir selber Stress macht, macht anderen vielleicht keinen und umgekehrt. Das heißt, wenn ich selber gut ausbalanciert bin und es nicht schick finde zu sagen, ich habe keine Zeit, ich bin im Stress, ich weiß nicht, was ich zuerst machen soll, sondern mir auch selber zugestehe, dass ich Ruhepausen brauche, dass ich mich ausbalancieren muss, dass ich durchaus auch mal nachmittags um 16 Uhr sagen darf, ich gehe jetzt nach Hause und es kommt nicht ein Ruf aus dem anderen Büro, aha, hast heute einen halben Tag Urlaub genommen. Das sind ja die Dinge, die wie Sie es vorher gesagt haben, die Kleinigkeiten vielleicht, aber diese Kleinigkeiten, die summieren sich natürlich. Und wenn wir die nicht beachten oder wenn wir da einfach drüber hinweggehen, dann sagt uns unser Körper irgendwann, so und jetzt ist gut, jetzt gebe ich dir die Pause, die dir eigentlich dein Kopf schon lange verordnet hat und die du aber nicht wahrnehmen wolltest.
Wenn wir jetzt als Führungskraft es schaffen, in diese innere Ruhe zu kommen, aber jetzt sehen wir, dass Mitarbeitende konkret in einer Stresssituation sind. Vielleicht können wir so ein paar Tipps zusammenfassen. Eins haben wir schon angesprochen, die Stresssituation von der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter sehr individuell zu betrachten. Das ist vielleicht so der erste Tipp, wirklich individuell auf die Stresssituation eingehen, die jeder anders empfindet.
Es gibt auch tatsächlich, ich sage jetzt mal so ganz banale Tipps, um Stresssituationen zu vermeiden. Nämlich eben auch zu gucken, was treibt denjenigen an? Was ist das, was derjenigen Spaß macht? Weil wenn ich Menschen, das sind wir wieder beim Thema Stärken, ich weiß, das ist ja auch etwas, was Sie für sich in Ihrem Unternehmen sehr stark, wo Sie den Fokus drauf legen. Es macht ja viel mehr Freude als Führungskraft, Menschen in Situationen zu geben, wo ich weiß, dass sie glänzen können, wo ich weiß, dass sie ihre Stärken ausleben können. Das heißt, ich muss als Führungskraft eine Achtsamkeit haben im, wer ist an welcher Position am besten aufgehoben. Und manchmal schieben wir natürlich Menschen in ein Projekt oder auf eine Position, weil wir das so brauchen als Unternehmen, weil wir da gerade einen Bedarf haben und gucken vielleicht nicht ganz so stark drauf, ist es das, was derjenige braucht. Wenn das nicht das ist, was derjenige braucht, sprich, der sich dann nicht weiterentwickeln kann, sondern im Gegenteil das Gefühl der Überforderung hat, dann entsteht natürlich Stress. Und Stress haben wir ja jetzt gehört, macht krank und Stress entsteht im Kopf. Das kann bei Überforderung, das kann aber auch bei Unterforderung sein im Job. Also das heißt, als Führungskraft auch nochmal drauf zu schauen, nicht nur was brauche ich jetzt, weil das mein Projekt braucht, sondern welcher Mitarbeiter, welche Mitarbeiterin ist wo am besten aufgehoben.
Also es heißt ja auch, wenn ich jeden Mitarbeiterin, jeden Mitarbeiter dort habe, wo sie ihre Stärken nutzen, habe ich eigentlich zwei Effekte. Ich reduziere den Stress, weil die Leute vielleicht in diesem positiven Stress arbeiten und in den Flow kommen. Und ich erhöhe einfach auch die Performance im Unternehmen. Also und sollte ja dann dazu führen, dass ich auch, wenn ich die Ressourcen optimal einsetze, weniger Stress insgesamt entsteht, weil ein Faktor ist ja, dass Stress entsteht, wenn Ressourcen nicht zur Verfügung stehen. Ja, es ist eine Führungsaufgabe, eigentlich ist es eine Managementaufgabe, einfach zu schauen, habe ich meine Ressourcen optimal eingesetzt und haben meine Mitarbeitende alle Ressourcen, die sie brauchen. Das ist einfach eine Managementaufgabe, die man sich vielleicht gerade in Stresssituationen nochmal anschaut, habe ich die Ressourcen optimal verteilt.
Genau, und damit erhöhe ich natürlich auch meine Produktivität.
Was ich aber auch so denke, dass es eigentlich, also ich als Führungskraft, was ich immer total gerne mache, wenn ich so in eine Coaching-Rolle komme und das sagt mir beim Stress, ich kann ja der Mitarbeiterin, dem Mitarbeiter erläutern, was ist gerade dein Stressator? Ist es gerade gut, weil du löst gerade ein Problem, danach geht es wieder besser. Wenn ich authentisch als Coach helfe, mal die Einstellung zu verändern, nicht durch warme Sprüche, ach, so schlimm ist es doch gar nicht, doch, es ist schlimm, es hilft nichts, aber wenn man als Coach wirklich hilft, seine Mitarbeitenden Situationen einzuordnen, also sind das alles so Themen, wo man, wenn man mal den Schritt bereit ist, zu schauen, was ist die individuelle Situation, warum stresst es, und wenn man das versteht, weil man es beobachtet, weil man es etwas analytisch anschaut, dann kann man eigentlich wunderbar eine betroffene Person in dieser Stresssituation wirklich als Coach zu helfen.
Ja, und manchmal genügt ja schon der Blickwinkel von außen. Und dann eben demjenigen zu sagen, jetzt nehmen wir uns mal beide aus der Situation raus, wir gehen jetzt mal beide 10 Minuten um den Block oder wir atmen einfach auch mal tief durch. Atem ist ja auch so ein Stressbewältigungswerkzeug, das wir total unterschätzen. Das hilft absolut, ja.
Wir haben jetzt schon das Atmen angesprochen, vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs können wir einfach auch mal Tipps geben. Ich weiß, dass Sie neben Ihrem Job und Ihrer beruflichen Mission die Musik lieben. Welche Musik soll ich denn hören, damit vielleicht Stress zurückgeht?
Ja, das ist ganz interessant. Man geht ja immer davon aus, dass eigentlich die klassische Musik total beruhigt. Aber wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass es tatsächlich, ich sage es jetzt mal, gemütliche Popmusik ist, die das Gehirn beruhigt. Das mag jetzt natürlich individuell unterschiedlich sein, ne? Aber tendenziell ist Musik etwas, was die Menschen beruhigen kann, weil sie uns in einen Zustand der Entspannung versetzt. Das ist auch beispielsweise beim Atmen so. Wenn ich jetzt ganz bewusst atme, und es gibt ja genügend Atemübungen, brauche ich bloß auf YouTube Atemübungen eintippen, da kommen ich weiß nicht wie viele tausend Übungen. Der ruhige, beruhigende Atem suggeriert uns, dass unserem Körper, dass wir schlafen. Und im Schlaf regeneriert sich der Körper und balanciert sich wieder aus, kommt also wieder in diese Homöostase. Das heißt, der Atem, den wir ja immer bei uns haben, ist etwas, was uns in Stresssituationen ungemein und ganz kurzfristig und ohne, dass es das Gegenüber sieht, helfen kann. Weil uns der Atem suggeriert, du bist wieder in einem Entspannungszustand. Ist ganz einfach anzuwenden. Das andere, was relativ einfach anzuwenden ist, und das ist ja jetzt in aller Munde, sind die Achtsamkeitsübungen. Und das ist ja jetzt momentan so schick. Wenn man aber sich das anguckt, was es eigentlich bedeutet, ist es, wir haben es vorher schon erwähnt, im Moment zu sein. Und im Moment zu sein, beruhigt unser Gedankenkarussell. Das heißt, wir denken nicht schon in diesem Meeting mit dem Herrn Kugelmann an mein Meeting, das ich später haben werde. Und ich denke nicht schon am Telefon, an mein E-Mail, das ich schreiben muss, wenn ich mit diesem Telefonat fertig bin, sondern ich bin im Moment. Und das beruhigt unseren Kopf. Also nicht im Morgen zu sein und nicht ans Gestern zu denken, ist nicht ganz so einfach, aber es beruhigt unseren Geist. Und darum geht es natürlich auch bei der Stressbewältigung, den Geist zu beruhigen. Das können wir mit förderlichen Gedanken tun. Das können wir mit Achtsamkeit im Moment zu bleiben tun. Das können wir mit Atemübungen tun. Sie haben es vorher schon angesprochen, progressive Muskelentspannung ist gerade für Menschen, die sehr aktiv sind und sehr stark unter Anspannung, die das umtreibt, ist die PMR, die progressive Muskelrelaxation, ein ganz tolles Medium, weil dieses Anspannen und Entspannen, damit tue ich selber was, das fällt so aktiven Menschen ein bisschen leichter als eine Atemübung, sage ich jetzt mal.
Auch hier ist es wieder so, jetzt, wenn man im Stress ist und sich versucht, in andere Gedanken zu kriegen, das ist natürlich was, wo man schon lernen muss, was einem vielleicht nicht gelingt. Bei diesen Muskelentspannungen, auch bei Atemübungen, wenn man die einfach so macht, wie man es irgendwo gelernt hat, da muss man ja nicht unbedingt dran glauben, man muss es ja einfach nur tun, weil die körperliche Reaktion ist ja auch wieder messbar da. Und da ist auch ein Tool, das ich persönlich sehr spannend finde. Das ist eine Methode, nennt sich Body to Brain. Das ist auch wohl wissenschaftlich relativ fundiert. Man macht da gewisse körperliche Übungen. Also da gibt es auch eine App, wo man wie es einem gerade geht, eintippt. Und die App schlägt dann eine Übung vor. Und die Übung sind einfach Sachen, dass da gewisse Gehirnareale angeregt werden, oder ich bin jetzt kein Gehirnforscher, aber da gibt es einfach die Möglichkeit, durch körperliche Maßnahmen andere Gehirnareale zu aktivieren, die dann eben den Teil, der das Stress organisiert, einfach zurücknimmt. Und das sind ganz körperliche Zusammenhänge, und man muss es einfach nur tun. Natürlich Meditation und Ähnliches sind vielleicht Dinge, wo man noch mehr lernen muss, aber es gibt auch ein paar Übungen, die man wirklich relativ schnell in die Umsetzung bringt.
Ja, und Sie haben es ja gerade angesprochen, es gibt diverse Apps und es gibt auch von den gesetzlichen Krankenkassen entsprechende Unterstützungsmaßnahmen, weil eben auch die Krankenkassen erkannt haben, wie wichtig es ist, dieses Thema mentale Gesundheit anzugehen. Und das Thema Stress ist, wie gesagt, eine der größten Bedrohungen für die Gesundheit. Und deswegen ist es so wichtig, auch wie Sie es gerade sagen, mit einfachen Übungen, und das kann für jeden etwas anderes sein, sich dessen bewusst zu werden und es auch tatsächlich zu tun.
Ich bin jetzt definitiv kein Marathonläufer, aber ich kenne auch Führungskräfte, die wollten dann irgendeinen Marathonlauf machen und haben sich Zeit genommen, ihr Training zu tun. Und jeder findet es toll, ne? Wenn ich als Führungskraft jetzt sage, ich nehme mir diese Zeit, dieses Training zu machen, und das ist ja für mich nicht ein psychisches, sondern psychosomatisch, weil die Dinge zusammenhängen, dann ja, packt er das nicht. Ich glaube, wenn wir uns mal die Ehrlichkeit nehmen, dass wir jeden Tag im Job einen Marathon leisten müssen, um unseren Abteilungen und unseren Unternehmen und unsere Organisation weiterzukriegen, dann haben wir ja nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, dass wir auch für diesen psychisch anspruchsvollen Marathon trainieren. Und da gibt es Möglichkeiten.
Absolut. Und was natürlich auch noch eine gute Möglichkeit ist, den Stress, sage ich jetzt mal, auf ein Normalmaß vielleicht zu dimmen, ist tatsächlich, sich aus der digitalen Welt ab und an rauszunehmen. Und bei den jungen Leuten heißt es ja Digital Detox, und da können wir Babyboomer auch noch was davon lernen, weil es tatsächlich diese ständige Erreichbarkeit über Social Media, über E-Mail, über WhatsApp, die bringt uns wieder aus diesem Gleichgewicht raus, aus diesem Anspannung und Entspannung. Das heißt, Digital Detox ist etwas, was ich absolut raten und empfehlen kann, und vielleicht mit Kleinigkeiten anfangen, in der Früh, wenn der Wecker geklingelt hat, nicht gleich aufs Handy schauen, sondern erstmal vielleicht 5 bis 7 Minuten noch den Tag kommen lassen, oder auch am Abend nicht noch eine halbe Stunde durch Instagram durchhupfen, sondern sich wirklich den Tag auch nochmal gut ausklingen lassen, vielleicht mit einer Tasse Tee oder mit einem netten Podcast. Also einfach sich rausnehmen aus dieser digitalen Welt, das tut uns gut, und es tut auch unserem Kopf gut.
Meine letzte schlaflose Nacht war, weil ich kurz vorm Bett gehen noch auf meine E-Mails gecheckt habe, auf meinem Smartphone, und eine richtig, richtig, ja, blöde Information hatte, die ich in der Nacht nicht behoben habe, aber die Nacht war kaputt. Wirklich dumm. Ja, ich hoffe, wir konnten jetzt in den zwei Folgen viele Anregungen geben. In der ersten Folge haben wir über ein Stressmodell, wie funktioniert Stress, gesprochen, über Stressoren und wie wir darauf reagieren. Heute haben wir über verschiedene Stressbewältigungsstrategien gesprochen, warum die Führungsaufgabe dort so enorm wichtig ist und dann ein paar Anregungen gegeben. Wir wollen im Podcast nicht so viel werben, aber es ist Ihr Thema. Frau Sparhake, ganz herzlichen Dank und vielleicht noch ein paar Schlussworte, wenn es irgendeinen Hörer gibt, der da mehr lernen will. Was können Sie da noch mit anbieten?
Also es gibt tatsächlich im Internet natürlich vielfältige Möglichkeiten und ich würde jedem, der das Thema jetzt als erstes mal gehört hat, und zwar ich sage jetzt mal auch unkompliziert raten, fangen Sie mit dem Atmen an, weil der Atem ist das, was uns natürlich durchs Leben bringt. Und wenn wir kurzatmig werden, wenn wir in die Schnappatmung gelangen, dann kann unser Körper nicht mit Sauerstoff befüllt werden und das wiederum hat Auswirkungen auf alles. Grundsätzlich, ja, mir liegt das Thema wahnsinnig am Herzen, weil ich eben auch gesehen habe, dass mit der Pandemie und auch mit den Rahmenbedingungen, die jetzt durch Umwelt, durch Kriege, durch Energie auf uns einströmen, die Menschen es ein bisschen vernachlässigen, auf sich selber zu schauen. Und ich wünsche einfach den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie durch diesen Podcast die Anregung bekommen haben, ein bisschen mehr auf sich zu hören, auf ihren Körper zu hören und auch das ein oder andere, was leicht umzusetzen und in den Alltag einzubetten ist, wahrnehmen können. Und wie Sie schon gesagt haben, ich mache das ja mit Herz und Seele und auch unterstützend. Das heißt, wer nach dem Podcast das Gefühl hat, die Frau Sparhake zu kontaktieren, wäre eine gute Idee. Sehr gerne und da freue ich mich.
Ja, ich würde es in die Shownotes reinnehmen, das-tragwerk.com, wo Coach für Führungskräfte und ein Mediziner sich dieses Thema zusammennehmen. Ganz, ganz herzlichen Dank für die zwei Gespräche.
Es war mir wie immer ein Vergnügen, Herr Kugelmann. Danke Ihnen.
Das war eine weitere Episode von Kompetenz und Exzellenz durch Führung überzeugen. Mein Name ist Martin Kugelmann und ich freue mich auf Ihre Rückmeldungen und Bewertungen. Für einen weiteren Austausch finden Sie mich auf LinkedIn und Xing. Bis zum nächsten Mal, wenn Sie mehr als Durchschnitt wollen.